Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder begrüßen und sagen, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Ich bin an meinem neuen Lieblingsplatz angekommen. Ich bin hier irgendwo in Bayern und bin hier reingegangen und habe mich sofort wohlgefühlt. Es ist unbegreiflich, Michael.
Ich darf ja diesmal leider nicht dabei sein. Die Fahrt nach Bayern habe ich nicht mit angetreten. Berichte mir, wo steckst du, Bernhard?
Ich weiß es gar nicht genau, aber vielleicht kann unser Gast uns das ja erklären.
Es ist gut, dass es die Navis gibt, ne?
Was für eine Überleitung, genau. Ja, wir haben auch heute wieder einen wunderbaren Gast. Die sogenannte Expertin für Süßes haben wir uns sagen lassen. Und zwar Veronique Witzigmann. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
Ja, ich sag auch herzliches Hallo und ich freue mich sehr, heute hier Gast sein zu dürfen. Bei euch, mit euch.
Wer löst es denn jetzt auf? Wo sind wir?
Also der Bernhard hat es tatsächlich geschafft, hier an den Samerberg zu kommen. Und der Samerberg ist, das ist unsere Location. Das heißt, mein Mann ist Foodfotograf und ich mache hier meine Backkurse. Wir entwickeln hier Bücher, wir fotografieren hier. Hier entstehen neue Rezepte für die süßen Sachen. Hier werden auch Sachen geschrieben. Also das ist hier unsere Base sozusagen. Und die liegt halt am Samerberg, am wunderschönen Samerberg.
Rosenheim ist das hier, ne?
Oder? Nein, das ist Chiemgau.
Chiemgau.
Ah, ja, okay. Also wir dürfen hier leben, wo andere Leute Urlaub machen, genau.
Ja, so fühle ich mich auch gerade, Michael.
Ja, du, ich merke es deiner Stimmung ehrlich gesagt direkt an. Du fühlst dich da pudelwohl, ich merke das.
Ja, also vielleicht ganz kurz, weil du ja nicht mit dabei bist, dass unsere Location besteht aus einer alten Schreinerei, die wir letztes Jahr hier mieten durften. Und da war eben alles noch schreinereitechnisch sozusagen vorhanden. Und dann haben wir das alles so zu unseren Zwecken umgebaut. Und das sind die Elemente wahrscheinlich, die du immer siehst hier. Hier ist unser Fundus und das lässt das Ganze eben zu einem sehr besonderen Ort werden.
Du kennst das ja, wenn du in so ein Betriebsrestaurant reingehst und du fühlst dich sofort wohl und zu Hause. Das ist ja auch immer das, was wir sagen in der Betriebsgastronomie. Das Essen ist das eine, das Produkt, aber die Wohlfühlambiente ist eben auch essentiell. Und hier ist mir eben auch so gegangen. Ich bin hier reingegangen und du fühlst dich einfach irgendwie heimisch. Und ich glaube, du hast noch einen Kuchen für mich gebacken.
Duft, das hat er schon gerochen.
Duft kann man immer nicht so beschreiben, aber ja, ist schon cool hier.
Erzählt ruhig noch mehr. Ich lasse dich nie wieder alleine fahren, Bernhard. Das passiert einfach nicht nochmal. Ja, beim Nachnamen Witzigmann, der ein oder andere Hörer und Hörerin wird da aufhorchen. Denn ich glaube, kein anderer Nachname, vielleicht neben unseren beiden, Bernhard, ist in diesem Podcast so häufig gefallen. Selbst ich als Laie habe inzwischen verstanden, Eckhard Witzigmann, der dein Vater ist, hat ja die Nouvelle Cuisine entwickelt. Bernhard, du korrigierst, wenn ich Quatsch erzähle, wie immer. Und davon abgeleitet oder angelehnt, die Kampmannsche, nenne ich sie mal, Nouvelle Cantine. Jetzt aber erstmal die Frage an dich, Veronique. Wie kamst du zum Backen? Ist es so, wie man vermutet, das blieb gar nicht anders aus bei dem Elternhaus?
Nee. Also können wir ganz kurz machen. Das eine ist Papa und Familie. Und das andere ist ein Weg, der, also in meinem Leben haben sich einfach sehr viele Sachen ereignet, die mich dann dahin gebracht haben, wo ich eben heute bin. Und ich glaube, dass natürlich habe ich diesen Betrieb mitgelebt, damals mit meinen Eltern im Restaurant, habe viel gesehen und es war aber nie so, dass das für mich die Zündung gewesen ist. Die Zündung kam eigentlich erst eine ganze Weile später. Aber was ich immer schon hatte, ist, mich hat Süßes, hat mich immer schon fasziniert und es gab damals im Tantris gab es einen Patissier, das muss ein sehr geduldiger älterer Herr gewesen sein und er mochte mich und mit mir mal ein Stückchen Blätterteig hingelegt. Und ich durfte dann auf einer Kiste stehen, durfte ich da meine ersten Kekse backen. Hätte ich damals gewusst, wie viel Arbeit ein richtig toller Blätterteig ist, hätte ich das wahrscheinlich sehr ehrfurchtsvoll behandelt. Damals fand ich es einfach super, dass ich da mitmachen durfte. Also beantwortet das ein bisschen deine Frage?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch schön zu hören, wie es losging. Aber nehmen wir uns ruhig noch ein bisschen weiter mit auf die Reise. Wie ging es denn weiter? Ne? Weil wenn man heute, das habe ich in der Vorbereitung getan, sich über dich informiert, tauchen ja lauter leckere Sachen auf. Vor allen Dingen, wie wir schon gesagt haben, süße Sachen. Wie ging es weiter also?
Naja, es ging einfach dann so weiter, dass ich, inspiriert eben durch Großtanten und Omas, die eben ganz normal gebacken haben. Und ich habe dann viel später angefangen, eine Marmeladenlinie, eine Fruchtaufstrichlinie ins Leben zu rufen. Und mir war dann irgendwie relativ schnell klar, dass nur diese Fruchtaufstriche, das ist mir zu wenig. Ich hatte dann immer schon überlegt, was kann man denn noch mit dazu machen. Daraufhin haben sich dann daraus verschiedene Anfragen für Events entwickelt, wo ich dann eben kleine Sachen dazu gemacht habe. Und dann ging das, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, und es ging dann einfach so weit, dass eben Anfragen kamen, ob wir Desserts machen würden. Und das fand ich einfach, ich esse wahnsinnig gern Dessert.
Darf ich kurz mal einhaken? Ich weiß nicht, ob du das so weißt, Michael, aber bei uns Köchen ist das Süße eigentlich immer so ein bisschen verhasst, ne? Ja, weil ich genau. Bin ja auch im Prüfungsausschuss für Küchenmeister und wir sehen das immer, das Backen fällt den Köchen extrem schwer. Ja. Das ist irgendwie doch ein bisschen wie Salz und Zucker.
Naja, ich glaube, das ist total richtig, was du sagst. Und es hängt, glaube ich, sehr viel damit zusammen, dass man beim Backen und auch bei Desserts und so weiter, du musst halt eine Genauigkeit haben. Ne? Also beim Kochen kann ich immer noch mal sagen, ja, da gebe ich noch ein Stück Butter dazu oder ich würze das noch mal irgendwie nach. Wenn du einfach beim Backen, wenn es im Ofen ist, ist es im Ofen. Ne? Wenn dir der Schritt fehlt für deine Creme, dann kannst du das nicht mehr retten. Du kannst vielleicht sagen im Nachhinein, das habe ich nur gewollt oder das gehört so. Aber letztendlich hast du beim Kochen einfach ein bisschen mehr kreative Freiheit, noch was Freestyle. Zu retten.
Freestyle. Ja,
Freestyle zu sein, genau. Und deswegen ist das genau wie du sagst, nicht so sehr beliebt, dieser süße Bereich bei den Köchen. Und es gab eben viele Veranstaltungen, die genauso abgelaufen sind. Wir haben da eine Anfrage und wir brauchen was Süßes. Kannst du irgendwas machen? Ist auch egal was.
Hauptsache, du machst was.
Genau, du machst irgendwas, ist total egal. Und und daraus sind dann Bücher entstanden und daraus ist das entstanden, was ich eben heute, Kurse entstanden, das, was ich einfach jetzt heute so tue. Es ist eigentlich ein sehr breites Feld geworden und sehr, sehr kreativ für mich. Also ich habe da sehr viel Freude dran.
Das merkt man, wenn du darüber sprichst. Eine weitere Sache, die euch verbindet, hast du auch gerade genannt. Ihr seid beide Buchautoren. Bernhard ja mit dem gleichnamigen, ich sag natürlich aus unserer Sicht jetzt, ne, das gleichnamige Buch zum Podcast. Manche würden es andersrum sagen.
Nouvelle Cantine ist ja nicht der kampmännische Begriff, sondern die Hanni Rützler, die Trendforscherin aus Wien, die hat das 2019 in einem Forum beschrieben. Und Caroline, meine Tochter, hat dann irgendwann zu mir gesagt, Papa, die nennt das Nouvelle Cantine, was du hier so machst. Also diese, ja, ich sag mal, ich will es nicht als Revolution bezeichnen, aber wir leben Betriebsgastronomie schon ganz anders wie alle anderen. Wir kochen frisch, wir haben nur regionale Zutaten und. Wir gehen mit unseren Mitarbeitern anders um. Die Wertschätzung gegenüber Mensch, Produkt und Handwerk ist bei uns eben wirklich tatsächlich groß. Deshalb ist Nouvelle Cantine nicht der Begriff von mir, aber es bezeichnet eben diesen Wechsel wie eine Epoche, ähnlich wie dein Vater das damals angestoßen hat, als der plötzlich anfing, Produkte anders zu behandeln, Produkte anders zu holen und ja, mit seinem Geschick und Know-how und Können eben was auf den Teller gezaubert hat, was bis dahin noch nie da war. Und dieses Buch, was ja auf der Frankfurter Buchmesse die Auszeichnung in Silber bekommen hat, soll ja auch diese ganze Bewegung anschieben, diesen Veränderungsprozess, den wir gerade in den sogenannten Kantinen, was für ein schreckliches Wort, und ich habe da auch noch einen Kantinenpreis, ersten Preis gewonnen. Ich störe mich immer an diesem Wort Kantine, weil für uns sind es nur noch Restaurants. Das heißt also, die Wertigkeit, die Qualität von Restaurants in die Betriebe reinzubringen. Und so haben wir uns kennengelernt auf der Buchmesse.
Ah, okay. Da fing alles an. Sehr schön. Jetzt sitzen wir zusammen.
Jetzt sitzen wir im Boot.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Ich habe auch ein Buch rausgebracht, und zwar heißt das Süßes. Ist im Kalwei Verlag erschienen. Und ich wollte immer gerne mal ein Buch machen, was so, ja, was eine lange Lebensdauer hat. Also in diesem Buch ist sehr viel geschrieben über, sehr ausführlich geschrieben über unterschiedliche Zutaten und deren Verwendung, über verschiedene Teigarten. Warum gibt es nicht nur einen Biskuit? Was kann ich machen, wenn ich jetzt keine Gelatine nehmen möchte? Es sind Rezepte drin, die klassisch sind aber auch Rezepte drin, die einfach jetzt so modern sind. Und also es ist so ein sehr schönes Standardwerk geworden. Und es hat, irgendjemand hat mir gesagt, nee, das ist was, das kann ich ja meiner Tochter weitergeben. Also es ist wirklich ein Buch, was über Generationen weitergeht und was mir einfach auch total wichtig war. Es gibt so viele Bücher. Und dann steht drin, ja, du rühren sie das Ei und dann geben sie den Zucker dazu und fertig. Aber bei vielen Sachen muss man einfach eine präzise Angabe geben. Ich muss schreiben, warum muss ich so viel Gramm Ei nehmen und warum muss ich die Creme so und so lang schlagen. Und das habe ich, die Rezepte sind teilweise sehr, sehr ausführlich geschrieben, um genau eben den Leser da abzuholen. Und für mich ist ehrlich gesagt eine der schönsten Komplimente, wenn mir Leute, die das Buch haben, Fotos schicken und schreiben, ich habe mich nie getraut, das zu machen. Guck mal, ich habe das gemacht, sieht so aus. Und das finde ich, ist, ja, besser kann es eigentlich nicht sein.
Also würdest du sagen, dein Geheimnis ist es die Genauigkeit? Oder was ist dein Geheimnis in der Rührschüssel?
Nee, also ja, gut, natürlich gehört für mich schon eine Genauigkeit dazu. Ich bin, glaube ich, auch sehr penetrant, was das betrifft. Da müsstest du meinen Mann fragen. Aber in erster Linie ist es einfach die Liebe, die mitschwingt, etwas zu tun. Also die Liebe für den Kuchen, der da entsteht. Und das jemandem beibringen zu können, also jemand auch zu, also jetzt gerade eben bei dem Buch oder bei den Kursen, um einfach zu zeigen, wie es geht, dieses Miteinander. Das ist, glaube ich, ein Stückchen Geheimnis davon, ja.
Ja, sehr schön.
Das zieht sich ja, auch wenn ich da so gucke, das zieht sich dann so durch, ne? Ich meine, das ist ja auch ein großes Wort, ne? Die Liebe zum Kuchen, ne? Die Liebe zu dem Produkt, ne? Du sagst es ja auch, Bernhard, ne? Oder wenn wir schon Interviewgäste hatten, ne? Also immer wenn es so diese ganz starke Leidenschaft ist, ne? Bis hin dann ins Detail, dann scheint es ja immer etwas Besonderes zu sein oder zu werden, ne?
Ja, und die Schwierigkeit ist ja, es ist ja beim Backen genauso wie beim Kochen, auch gut kochen für viele, sage ich ja, ja, oft. Und du weißt ja auch selber, eine Torte schön zu machen oder ein Dessert schön zu machen, ist relativ einfach, wenn man dann noch so ein fantastisches Buch dabei hat, wo die Arbeitsschritte so gut beschrieben sind. Aber das dann zu skalieren auf 200, 500, das macht's dann nachher aus.
Das ist die Kunst dabei. Das ist wirklich eine ganz große Kunst, einfach Sachen in so eine große Menge zu produzieren, die dann auch noch wirklich gut schmecken. Ja.
Und ich finde, an der Stelle kann man auch immer noch mal gut beschreiben, dass das eine eher ein Hobby ist und so die privat gemacht wird. Und wenn du es dann hochskalieren musst, dann fängt der Beruf an. Das ist halt so ein Unterschied zwischen ja Hobbykoch und Beruf, also dem Ausbildungsberuf Koch oder Konditor, dass du es dann hochskalieren kannst, ne?
Ja, das stimmt. Das sind natürlich zwei grundsätzlich verschiedene Schuhe auf jeden Fall. Ja, also das, wenn wir heute auf ein Catering gehen und es heißt irgendwie, wir brauchen 300 Portionen, dann gehst du natürlich auch anders her, als wenn du jetzt irgendwie eine Torte machst für eine Taufe von 20 Leuten. Da müssen die Abläufe anders sein, da ist die Vorbereitung eine andere. Und da wird's dann auch schon spannend mit der Qualität, ne? Also gerade eben, ich habe gerade so eine Geschichte im Sommer, wo ich gerne Marillen verarbeitet hätte. Jetzt habe ich mich gerade erkundigt bei meinem Dealer. Und er hat zu mir gesagt, du kannst es vergessen, dieses Jahr alle Blüten sind abgefroren. So, jetzt ist Plan B angesagt dafür, ne? Also für den Hausgebrauch ein Kilo zu kriegen, das ist sicherlich immer möglich, aber das wirst du mir ja beipflichten, Bernhard, oder? Ja, dass das gar nicht einfach ist.
Ja, das ist haben wir ja auch immer wieder in unserem Podcast erwähnt, dass wir Köche oder wir produzierendes Gewerbe unheimlich abhängig vom Erzeuger sind.
Ja.
Und die Hintergrundgeräusche, die du eben gehört hast, das war der Trecker, der hier vorbeifuhr. Wo er, die Landwirtschaft ist schon mitentscheidend. Also wenn Frost kommt, das ist überall das Gleiche. Und dann kriegst du es nicht und dann musst du es wieder anfangen, in Europa einzukaufen. Und dann hast du halt diese Nachhaltigkeitsschiene nicht mehr. Also wir sind schon regional von den Bauern sehr abhängig. Unser bestes Betriebsrestaurant haben wir ja nicht umsonst im Allgäu, weil dort eben eine Vielzahl von hervorragenden Erzeugern sind. Ob es die Käserei ist, ob es die Fleischerei ist, Gemüse, Äpfel, das kommt ja alles aus der Region.
Ja, Fische hat er erwähnt, ne? Außer Ecke und so weiter. Das ist wirklich dann top oder so, wie man es sich wünscht. Aber ja, eben auch nur so lange, wie es geht wahrscheinlich. Ne? Okay, jetzt hast du eben auch schon erwähnt, dass du das durchaus auch in höheren Stückzahlen machst oder dann erstellst. Hier in dem Podcast geht es ja auch so stark um die Betriebsgastronomie. Hast du da auch schon mal Berührungspunkte gehabt? Gab es da Zusammenarbeiten?
Ich frage jetzt einfach mal so, bisher noch nicht, aber der Bernhard ist ja jetzt da. tatsächlich mit Betriebsgastronomie in dem Sinn, wie ihr das jetzt betreibt, eher weniger. Ich habe hin und wieder mal eine Beratung für verschiedene Hotels oder für Restaurants in einem größeren Stück, in der größeren Stückzahl, die dann einfach ein Thema haben mit ihrer Dessertkarte oder ihre Kuchentheke irgendwie anders gestaltet haben wollen oder ein Gericht. Das habe ich mal gemacht für eine Skihütte. Die wollten dort was aus dem Pfännchen machen, dass sie dann sagen, wie können wir das denn irgendwie machen? Hast du da irgendwie eine Idee? Sowas, ja. Aber jetzt so klassisch im Betriebsrestaurant noch nicht. Aber ich muss sagen, ich finde das so großartig, dass ihr euch dieser Geschichte angenommen habt. Auch dass dieses Wort Kantine ist ja wirklich so, ist nicht so sexy, ne? Und was ich total wichtig finde, es ist ja auch für den Mitarbeiter, der jetzt sagt, ich gehe jetzt mal eben ins Restaurant Mittagessen. Es ist ja eine unglaubliche Wertschätzung auch dem Mitarbeiter gegenüber, dass er da entsprechend versorgt wird. Das hat ja lange, lange Jahre, hat da ja gar keiner drauf geschaut. Und ich glaube einfach, wenn ich von meinem Angestellten eine Leistung erwarte, dann darf ich ihn auch dementsprechend versorgen, dass er die Leistung bringen kann, ne?
Durch das Thema New Work ist ja nicht nur das Dessert entscheidend. Also wir machen ja schon Desserts immer wieder. Und ich frage dich auch gleich, du musst mir einen Dessert-Tipp mitgeben. Aber was ja auch viel mehr in den Fokus rutscht, ist, dass wir auch am Nachmittag mit verpflegen müssen. Das heißt, wir brauchen auch mal was Süßes, einen Kuchen und all das, was dazugehört. Und auch am Morgen würden wir gerne unser Brot auch noch ein bisschen mehr im Vordergrund Vordergrund stellen. Wir würden gerne weg von diesem Brötchen gehen und eher so selbstgebackenes Brot mit langer Teigführung. Wir haben auch zwei Konditor beschäftigt und da sind wir jetzt dabei, den Konditoren dann so ein bisschen unsere Backphilosophie darzustellen und eben im Nachmittagbereich, dass es halt nicht nur diesen süßen Snack gibt, sondern dass es einfach auch was Süßes gibt. Und hast du einen Vorschlag, was man machen kann? Was man so als Idee...
Für nachmittags meinst du?
Für nachmittags oder als Dessertidee?
Ich glaube, dass das sehe ich halt einfach so bei mir irgendwie, dass dieser Trend von der großen Sahnetorte geht gerade einfach so weg. Und es sind dann einfach mehr... Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann möchte ich gerne was Kleines haben. Ja, also ein Schokowürfel oder will keine große Torte, sondern ich möchte einfach nur eine kleine Sache, die muss lecker sein.
Belgisch Fuß.
Zum Beispiel.
Genau. Ja, jetzt weißt du wieder nicht, was Belgisch Fuß sind.
Klärt mich auf. Ich behaupte, nicht alle, die zuhören, wissen auch Bescheid.
Es sind Kleinigkeiten, die du dann zu dir nimmst, sind meistens kleine Tartlets, die irgendwie dann mit einem kleiner Creme Pâtissier drin sind, frische Früchte oben drauf glasiert. Und es ist eben dieser Mundbissen. Also es ist keine, ich esse auch gerne Schwarzwälder Kirsch. Übrigens, meine Lieblingskuchen ist Frankfurter Kranz.
Aber, war das jetzt so ein Verständnis?
Nein. Das ist nur so am Rande.
Du fährst doch gleich wieder.
Man ist ja geprägt kulinarisch durch sein Elternhaus. Das hattest du ja eben auch schon mal gesagt. Das ist einfach so. Und bei mir war es halt die Oma, die meinem Vater zum Geburtstag halt immer diese Buttercremetorte Frankfurter Kranz gemacht hat. Das ganze Haus roch nach diesen gerösteten Haselnüssen. Und das sind so kulinarische Kindheitserlebnisse, die nimmst du auch mit. Ne? Michael, ich wundere mich immer noch, oder als Zwischenfrage, wo du dein kulinarisches Erlebnis hattest, das du so hattest. Das hast du noch nie bekannt gegeben, weil du bist ja bekennender Schnipo-Esser. Gab es da auch ein kulinarisches Ereignis in deinem Leben oder ist es aus deiner Kantine bei deinem vorherigen Arbeitgeber immer noch entstanden?
Die Geschichte habe ich aber erzählt, ne? Die ist, glaube ich, schon raus hier, ne? Genau. Also meine Mutter hatte mir jetzt letztes nochmal erzählt, dass es den einen Moment bei uns zu Hause gab, wo ich gesagt habe, nee, ich esse jetzt nur noch das, was mein Vater isst. Und mein Vater war zumindest ist das jetzt heute auch anders geworden, aber früher war das auch sehr beschränkt auf ein paar Fleischgerichte und auf wenige Teigwarengerichte. Und da war meine Mutter schon schwer enttäuscht, weil vorher habe ich einfach alles gegessen. Ne? Also von Erbseneintopf über, keine Ahnung, Steckrüben und Spargel und einfach alles. Und dann war das von einem auf den anderen Tag vorbei und hielt leider für viele, viele Jahre, bis ich meine heutige Frau kennengelernt habe und seitdem geht's aufwärts und der nächste Meilenstein ist jetzt hier der Podcast mit Bernhard. Ich nehme immer noch die Schnipo-Fraktion ein und damit haben wir da auch den Haken für heute dran, Bernhard. Aber tatsächlich, so manche Gespräche haben mich schon zum Nachdenken gebracht und ich esse wirklich auffällig weniger Fleisch.
Und die Frau kann auch gut backen?
Die kann leider viele Sachen in der Küche auch wirklich sehr, sehr gut. Das sieht man mir auch immer noch an. Aber gehört auch Backen dazu tatsächlich. Also auch Frankfurter Kranz gab es jetzt auch für meine Mutter zum Geburtstag. Auch hat sie auch selber gemacht mit den Kindern. Also es ist schon leider gut.
Seid ihr gegönnt.
Genau. Ja, guck mal, dann haben wir das jetzt hier auch in dieser Folge verewigt. Sehr schön, wird sich meine Mama auch freuen. Die natürlich diesen Podcast auch hört, Bernhard.
Aber das stimmt schon, was du sagst, mit den geprägt durch die Eltern. Meine Großmutter hatte, es gibt einen Familienkuchen bei uns, den die Großmutter immer gemacht hat. Und das ist ich nenne das jetzt eine Topfentart, weil dieser Kuchen hat einfach keinen Namen. Und es ist ein Kuchen, der eben mit Topfen gebacken wird, mit gemahlenen Haselnüssen und ohne Mehl. Butter und Eier und dann wird der ganz dünn und dann kommt obendrauf glasierte Aprikosenmarmelade und ganz dünn gehobelte Schokostreusel. Und das ist so ein Kuchen, das ist, also ich erinnere mich dran, wenn sie den gebacken hat, mein Vater ist auch kein ganz großer Süßer, aber da hat er immer zugegriffen und das ist so ein Rezept, das wird in der Familie immer wieder weitergereicht und alle lieben diesen Kuchen. Und ich finde es heute so, ja, daran hat die wahrscheinlich nicht gedacht, aber es war sehr visionär, weil heute gibt es ja sehr viele, die einfach kein Mehl vertragen. Also für mich ist das immer so eine Geheimwaffe. Wenn ich mit dem Ding um die Ecke komme, dann sagen die Leute immer, boah, ist der gut und so saftig. Sag ich, ja, und ist kein Mehl drin. Ja, ist ja phänomenal.
Ja, apropos Zutaten. Wir wollten mit dir auch noch darüber sprechen, im Sinne von auch gesünderer Ernährung oder gesünderes Backen. Kennst du gute Zuckeralternativen? Auf was setzt du selbst?
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann halte ich das jetzt so ein bisschen mit Paracelsius. Die Dosis macht das Gift. Ich mache meine Sachen bewusst mit sehr viel weniger Zucker. Also sie sind süß, aber sie sind eben nicht so, wie man das vielleicht so kennt. Das ist auch dann das Feedback, was von Gästen kommt, die dann sagen, das schmeckt ganz toll, aber es ist nicht so süß. Das ist total angenehm. Und ich bin jetzt, ja, ich bin kein großer Ausweicher auf Zucker. Also manchmal kommt vielleicht ein Agavensirup oder irgendwas in dem Bereich. Aber nur dann, wenn es für mich in das Rezept irgendwie reinpasst. Also es hat jetzt keinen, ich sag nicht, ich muss das jetzt unbedingt so zuckerreduziert machen. Und für mich ist halt Zucker auch in einer gewissen Form immer noch ein Füllstoff. Wenn ich das aufschlage, dann habe ich eine Fluffigkeit, die ich nicht erreiche mit Sirup oder Stevia oder.
Und wir vermeiden schon, da wir ja überwiegend das Mittagessen machen, da ist das Thema Salz auch ein ganz entscheidendes Thema. Ich habe übrigens versuche aus allen meinen Betriebsrestaurants die Salzstreuer von den Tischen runterzukriegen, weil es oft auch eine Übersalzung gibt. Beim Thema Zucker ist es eben bei uns ähnlich. Wir sehen es auch kochtechnisch, dass du Zucker brauchst. Also du hast das eben ganz gut beschrieben mit dem Aufschlagen, gerade bei Cremes und Massen. Gut, jetzt gehen wir sehr ins Detail. Aber dort, wo es vermeidbar ist, nehmen wir halt andere Möglichkeiten. Also wir nehmen schon Sirup, Ahornsirup, Honig, extrem gerne Honig. Und dann auch gibt es ja auch unterschiedliche Zuckerarten. Also man muss ja auch gucken, dass man vielleicht mal einen Rohrzucker einsetzt.
Mache ich auch. Aber ich gucke wirklich in erster Linie darauf, was habe ich für ein Rezept, ja? Und was unterstützt mich da irgendwie geschmacklich? Eben, es gibt eine Creme mit Ahornsirup zum Beispiel, aber da ist weiße Schokolade auch drin, haben wir da auch wieder den Zucker. Also es ist ganz weglassen oder auch mit Vollrohrzucker. Es gibt schon Sachen, die ich damit mache, aber ich gehe nicht ausschließlich in diese Richtung.
Also ich sehe es auch so, Zuckerreduzierung ist auch unsere Hauptaufgabe, die wir haben.
Ist total wichtig.
Ja.
Total sehe ich genau wie du.
Zumal wir ja immer diese wir haben ja jeden Tag neue Gäste. Also es ist ja nicht bei uns so, dass wir das auch einmal machen, sondern wir haben ja jeden Tag die gleichen Gäste und wir müssen halt mit Zucker aufpassen. Mhm. Kokoszucker nehme ich ganz gerne auch.
Ist auch sehr schön.
Der eignet sich auch sehr, sehr gut.
Ja.
Aber das gehört ja eben auch auf die Aufgabe und ich... Das schon mal erwähnt, wir 17 Millionen Mittagessen gehen in Deutschland täglich über den Tisch. Und wenn wir jetzt 17 Millionen Desserte machen und wir fangen da an, diesen Zucker reinzuknallen, wie ganz groß, dann ist unser Auftrag der Ernährung ja auch nicht da. Und ich finde auch, man muss, das merken wir auch, wenn wir in so ein Betriebsrestaurant reingehen, das dauert natürlich auch was. Man muss die Menschen auch mit auf die Reise nehmen.
Führen,
genau. Das ist das Entscheidende. Und wenn du sagst, du reduzierst Zucker, dann wirst du das über den Laufe, im Laufe einer Zeit machen. Du wirst nicht sofort anfangen, den Zucker wegzulassen, weil dann kriegst du sofort das Feedback, es schmeckt nicht süß genug, es schmeckt nicht. Ich hatte neulich Kaiserschmarrn, der war dann, den karamellisiert man so ein bisschen. Und ich fand ihn auch sehr lecker, aber viel zu süß. Mhm. Es war einfach zu viel Zucker dran. Und wenn man dann schon gewohnt ist, weniger Zucker zu essen,
bist du viel sensibler.
Ja, bist du viel sensibler, genau. Und
Und was ich halt auch finde, ist, wenn du weniger Zucker hast, hast du ein viel stärkeres Geschmackserlebnis. Viel intensiver, weil natürlich die einzelnen Komponenten stärker rauskommen.
Michael, ihr merkst ja. Das Elternhaus, das merkt man einfach. Was? Ja, das ist, da merkt man, wie man schmeckt. Also ich glaube ja, dass das sowieso vielen abhanden geht, zu wissen, wie eine frische Himbeere schmeckt. Mhm. Eine frische, wirkliche Himbeere. Und das ist Training. Gut, dass du es ansprichst, weil genau das ist nämlich das Entscheidende. Bei meinem Kaiserschmarrn war es auch so, es war einfach nur süß. Ja. Und du hast einfach nichts mehr von der eigentlichen Mehlspeise gesprochen, von den Eiern und all das, was dazugehört.
Und es ist natürlich so wie ihr jetzt arbeitet, hast du natürlich auch eine total große Verantwortung, ne? In dem Bereich eben die Leute auch gesund abzuholen. Wenn ich jetzt gebucht werde für eine Veranstaltung, dann sagt der Veranstalter jetzt nicht, wir gucken jetzt auf ganz gesund, ne? Also das habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich da sehr frei bin. Und die nehme ich natürlich gerne, die Freiheit, und die lebe ich dann auch aus, aber immer mit diesem Augenmerk eben, dass das Ganze zusammenpasst und halt eben nicht komplett übersüßt ist.
Passt gut zu meinem Motto, jeden Tag die Betriebsverpflegung ein Stückchen besser zu machen. Ein Stückchen.
Ich glaube, mit der Auszeichnung gestern bist du am besten Weg, oder?
Etwa. Aber es ist trotzdem ein langer Prozess. Also die Geschmacksveränderungen. Es gibt ja auch eine optische Änderung, wenn wir eben das Beispiel sehen, ein kleines Nachmittagssnack, einen kleinen Nachmittagssnack, der als Petit Four gereicht wird in einer Konferenz und mehr dann nicht, eben keine opulenten Sahnetorten oder was auch immer. Es gibt immer so einen Veränderungsprozess in der Entwicklung. Man sieht das ja auch. Im Kochen verändert sich nie, Backen auch nicht, glaube ich, oder?
Ich glaube einfach, das, was du jetzt angesprochen hast, ist so eine Geschichte, ich gehe jetzt gerade auf was anderes ein, aber weil du sagtest jetzt in der Konferenz, ich habe gerade eben so einen Fall, wo jemand eben fachlich super ist und man sich fragt, was können wir denn verändern? Und dann geht es eben genau um das, dem Gast irgendwie in einer Schlichtheit etwas Schönes zu präsentieren. Und dieses Herkömmliche, was gelernt ist, neu zu überdenken und neu zu interpretieren. Und das ist genau das, was du gesagt hast, was bei euch natürlich täglich dann stattfindet. Ne? Nicht nur einmal, sondern das muss ja, die Woche hat 5 Tage und die erwarten jeden Tag irgendwie eine nette Kleinigkeit.
Oftmals ist ja auch die Einfachheit der Produkte.
Total.
Eine gute Kartoffel, eine gute, du hast eben auch Steckrübe. Übrigens, als du deine Kindheitserlebnisse aufgezählt hast, hast du nur vegetarische Sachen genannt. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst war. Aber es ist schon so, wenn du das Ursprungsprodukt schmeckst, das ist schon, und das einfach zubereitet durch einfache schonende Garverfahren, dann hast du auch ein super Essen. Mittlerweile gibt es noch tolle Gewürze, damit kannst du ein bisschen was ergänzen und verstärken. Aber es muss ja nicht immer so kompliziert sein.
Okay, ja, damit sind wir auf der Zielgeraden dieser schönen Folge, von diesem schönen Gespräch. Ich würde dich zum Abschluss noch eine Sache fragen wollen gerne. Wir haben ja das Motto auch, gut kochen für viele. In der Betriebsgastronomie, was würdest du als Tipp, als Empfehlung Bernhard mitgeben wollen, gut backen für viele? Was wäre da so ein Gericht, was er mal mit auf den Speiseplan bringen könnte?
Ganz ehrlich, das sind so die Fragen, da kriege ich immer einen Schweißausbruch. Vor allen Dingen
so spontan. Wenn, ne?
Kannst du mal spontan gerne irgendwas sagen? In meinem Kopf kreisen gerade Biskuitböden, Bienenstiche, Platten von Butterkuchen. Aber ich habe eine Geschichte, die ich im Moment immer wieder ganz gerne mache. Das ist eine kleine Rolle aus Biskuitteig, die mit Marmelade dünn bestrichen ist. Dann wird sie aufgestellt. Und obendrauf gibt es ein Klecks von einer weißen Schokomousse mit einer passenden Beere zu der Marmelade. Und das ist dann so das Röllchen ist dann ungefähr so groß und das kannst du dann so schön
mit einem. Wie kriegst du das Röllchen hin?
Naja, also pass auf, du hast eine große Platte Biskuit, ja? So. Und dann schneidest du lauter dünne Streifen. Dann schmierst du die ganze Fläche dünn mit Marmelade ein. Und dann drehst du einen Streifen auf. Und dann stellst du sie auf.
Alles klar.
So. Ja. Im Grunde genommen. Es ist, weißt du, was es ist? Eine dekonstruierte Biskuitrolle.
Biskuitrolle, ne? Genau.
Du weißt ja immer, der Name macht's, ne?
Gute Idee.
Das wäre jetzt mein Tipp.
Weiße Mousse au Chocolat drauf.
Oder du machst eine Creme Patisserie drauf. Das ist schon gut, ne?
Ja, das nehmen wir mit, Michael.
Sagst du mir Bescheid, wenn es das gibt? Du hast ja hier genug Betriebsrestaurants in der Nähe von Bielefeld. Dann komme ich da mal irgendwo hin.
Ja. Welchen Durchmesser hat die ungefähr? 5 Zentimeter?
Genau.
Ja. Okay. Ja. Ja, sehr schön.
Läuft.
Wunderbar. Toller Tipp. Ich bin gespannt, wann du mir Bescheid sagst, Bernhard, und ich das irgendwo da probieren kann.
Ich weiß ja jetzt, wie es geht.
Ja. Alles klar. Gut. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ganz lieben Dank. Hat echt mega Spaß gemacht. Total gut.
Danke dir.
Ich danke euch.
Ja, ich fürchte, wir legen jetzt auf und dann gibt es bei euch noch was Süßes, ne?
Ja.
Aber wir machen jetzt nicht die Zähne lang.
So, damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für heute und bis zur nächsten Folge.